Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Recht herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Serie Digital ist egal. Was zählt, bist du. Beziehungsweise dein Gehirn. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wen habe ich heute an meiner Seite? Interessanten Interviewpartner, Dr. Franz Hütter, der seines Zeichens Geistes- und Naturwissenschaftler ist, allerdings mit langjähriger Erfahrung im Business. Ihr trefft ihn immer in der Wirtschaft an. Er hat viel Erfahrung natürlich in Forschung und Lehre. Er hat ein sprachwissenschaftliches Studium, das seine Leidenschaft für Kommunikation geprägt hat. Er hat 10 Jahre Verantwortung für den Communications-Bereich eines Automotive-IT-Unternehmens und 10 selbstständige Jahre im Learning and Development. Die beiden Dinge verheirateten bei ihm Leidenschaft mit Praxis. Das ist auch noch nicht der Grund, warum ich ihn hier habe. Übrigens, hallo Franz.
Hallo, hallo Barbara.
Warum habe ich Franz an meiner Seite? Ich durfte ihn gerade in einer Vorlesung genießen, weil ich gerade einen Master in Neurowissenschaften mache und war dann ganz begeistert, was er zu Kommunikation und Mensch alles zu sagen hatte. Aber die Neugier nach den Fundamenten des Gelingens, wie er sich schön ausdrückt, führte Franz parallel in die Gefilde der Neurowissenschaften und der Genetik. Und über Dr. Franz Hütter stolpert ihr regelmäßig. Ich habe gerade vorhin einfach mal so deinen Namen in Google eingegeben und bin über dein Buch der Neurodidaktik gestolpert. Also er hat über Genvarianten promoviert. Er hat und zwar Genvarianten, die Einfluss auf die Empathiefähigkeit nehmen. Du forschtest und lehrtest am Universitätsklinikum in Essen und lehrt seit 2012 an der Applied Cognitive Neuroscience an der Wirtschaftspsychologischen Fakultät der Business School. An welcher denn? Wo bist du da, Franz?
Hochschule für angewandtes Management in Ismaning.
Mittelpunkt seines beruflichen Wirkens ist heute eine Scientific Trainer Ausbildung, mit der du den innovativen Forschergeist von Learning and Development Profis wächst und die HR-Funktionen mit wirkmächtiger Spitzenforschung einflussreicher macht. Das ist ja so powerful. Da brauchen wir, glaube ich, gar kein Interview mehr
danach. Okay, dann. Nein, ich freue mich zu sehr drauf. Also es lohnt sich, dass wir weitermachen, glaube ich.
Ja, aber du hast dafür, weil du hast eine Net of Brains Community gegründet und dafür den Deutschen Demografiepreis 2022 in der Kategorie New Work zum Leben erweckt gewonnen. Und diese Net of Brains Community dient als Inkubationsraum für Sprunginnovationen und radikale neue Wege auf dem Weiterbildungsmarkt. Ja, und schön, dass du da warst, Franz.
Dankeschön.
So, warum habe ich euch so ein Schwergewicht in Brain, in Neurodidaktik, in Genetik heute hier mitgebracht? Der Hintergrund ist, dass es mich tatsächlich umtreibt, jetzt schon seit mehreren Jahren, wo die digitale Zusammenarbeit sukzessive zunimmt. Wir uns dem nicht mehr verwehren können. Wir finden das ja auch alles ganz sexy. Ist ja auch in Ordnung soweit. Hat ja ganz viele Vorteile. Aber ich persönlich habe Zweifel daran und stelle Franz die erste Frage. Sag mal, Franz, inwiefern können wir Menschen überhaupt digital? Aber bitte so, dass die Menschen verstehen.
Ja. Also ich denke mal, allein die Tatsache, dass wir hier miteinander sehr intensiv im Kontakt sind und wir beiden ja tatsächlich auch uns physisch, glaube ich, noch nie gesehen haben und trotzdem recht gut verstehen, zeigt, es geht. Wir haben die Möglichkeit, digital miteinander auch Beziehungen aufzubauen. Und ich glaube, dort, wo es noch nicht so gut funktioniert, liegt es auch daran, dass wir ein Stück weit unphysiologisch, weil unphysiologisch damit umgehen, weil wir noch nicht so erfahren sind damit. Also ein Punkt, den ich immer wieder sehe in Meetings oder auch in Trainings, in Workshops, die online stattfinden, ist, dass wir direkt in medias res gehen und diese Beziehungsebene, das, was wir ganz normal haben in der Kaffeeküche, mal im Pausengespräch und so weiter, eher abschneiden und sagen, okay, jetzt haben wir die und die Agenda. Und da stecken natürlich auch Glaubenssätze dahinter, dass wir nur ganz geringe Dosen an Online-Zeit aushalten, dass es möglichst effizient genutzt werden muss und so weiter und so fort. Ein großer Faktor von Zoom-Fatigue und all diesen Geschichten, über die man allenthalben in der Presse liest, ist, dass das Social Brain, das heißt unser soziales Gehirn, oft nicht auf seine Kosten kommt und damit, wenn es nur faktlastig ist, wird es natürlich auch entsprechend anstrengend.
Deine Digital Mission.
Unser Social Brain kommt in dem digitalen Umfeld nicht auf seine Kosten. Was heißt das exakt, lieber Franz?
Das bedeutet, dass wir darauf angewiesen sind, auf Gedeih und Verderb, wenn wir aus einer Situation was mitnehmen wollen. Und letztendlich ist Führung ja auch eine Aufgabe, anderen Menschen auch Lernerfahrungen zu bieten. Schließlich soll es eine Verhaltensänderung geben. Wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass wir in dem Gehirn einen lernbereiten Zustand erzeugen. Das bedeutet, wir brauchen Neuroplastizität. Wir brauchen den Umstand, dass sich Nervenzellen tatsächlich physisch neu vernetzen und dass sozusagen die Infrastruktur da oben umgebaut wird. Nur das ist sozusagen sind die Korrelate von neuem Verhalten. So, jetzt ist die Frage, was sind sozusagen die Düngemittel im Stäbchen, im neuronalen Blumentopf? Und genau. Das sind eben Emotionen. Emotionen sind Relevanzmarkierungen für Lebensdienlichkeit. Und die meisten Emotionen werden sozusagen die meisten Neurotransmitter, die mit Emotionen ausgeschüttet werden, werden im zwischenmenschlichen Kontakt ausgeschüttet. Mhm. Und ein zweiter Punkt ist etwas, wenn wirklich gute Bindung aufgebaut wird. Also wenn wir uns zum Beispiel am Anfang auch von einem digitalen Meeting Zeit nehmen, uns miteinander in Austausch zu gehen, erstmal Rückschau zu halten, irgendwie, wo es jeden schon unter den Nägeln brennt. Oh, jetzt kommen wir aber endlich mal zur Sache. Das auszuhalten und tatsächlich im eigenen Team abzufragen, wie ging es euch letzte Woche, was habt ihr vor, was ist gut gelungen, was ist nicht so gut gelungen. Dann wird ein ganz besonderer Botenstoff ausgeschüttet und ein bestimmtes Hormon, das besonders dienlich ist, um Lernen zu befördern, und das ist das Bindungshormon Oxytocin.
Dein Digital Hack.
Auch für die digitale Zusammenarbeit gilt, dass sowas wie Smalltalk für uns Mensch als soziale Wesen total förderlich ist und Oxytocin ausstoßen lässt, so dass wir uns dem Gegenüber stärker verbunden fühlen. Ist es denn so, dass dieses Kuschelhormon Oxytocin, wie es ja auch noch bezeichnet wird, tatsächlich über den Screen ausgeschüttet wird? Weil üblicherweise wird ja Oxytocin in ganz intimen Situationen ausgestoßen. Sei es jetzt beim Sex, sei es, wenn eine Mama ihr Kind stillt. Und natürlich auch im persönlichen Gespräch zwischen Menschen. Aber sind dir da tatsächlich Studien oder Fakten bekannt, dass in dem Maße, wie wir Menschen das brauchen, diesen regelmäßigen Ausstoß des Oxytocins, das über den Screen gar nicht so in dem Maße ausgestoßen wird?
Ja, es wird natürlich nicht in der Intensität ausgestoßen wie in den intimen Situationen, die du genannt hast. Es wäre aber im betrieblichen Alltag auch gar nicht wünschenswert. Wir wollen ja schließlich nicht kuscheln. Und drum ist, glaube ich, auch die Bezeichnung des Kuschelhormons vielleicht eher ein Stück weit, ja, nicht immer günstig, weil es geht um soziale Bindungen. Wir haben relativ gute belastbare Daten, die zeigen, dass diese Bindungseffekte auch dem Erfolg der sozialen Medien zugrunde liegen. Auch da kommt es zu Beziehungen, auch da kommt es zu gegenseitigen Verstärkungen. Ja, nicht in dem Maße. Aber dieses hohe Maß ist auch nicht unbedingt immer erforderlich. Es ist wichtig, dass eine Bindung entsteht für eine tragfähige Arbeitsbeziehung. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir mehrere Effekte, die positiv sich auf die Leistungsfähigkeit und auf die Gesundheit auswirken. Der eine Effekt von Oxytocin ist, er verstärkt die spiegelneuronale Aktivität, das heißt das Lernen durch Nachahmung. Letztendlich, wir alle wissen, es wird nicht das gemacht, was gepredigt wird, sondern das, was vorgelebt wird. Und je besser die Beziehung, desto stärker sind diese Effekte, die sozusagen Verhalten ansteckend machen.
Also heißt das, entschuldige, wenn ich unterbreche, ja, aber gerne. Heißt das, wenn ich einen Menschen mag, wenn der mir sympathisch erscheint, was ich alleine als Mensch schon durch einen Smalltalk erreiche, nämlich wie geht es dir, was macht die Frau, was machen die Kinder, was auch immer.
Wenn es ehrlich ist, ja.
Wenn es ehrlich ist, das ist die Voraussetzung, aber die lässt mir die Person sympathischer erscheinen und ich bin infolgedessen auch bereiter zu folgen, sprich das zu tun, was die Person von mir erwartet.
Ganz genau. Also das ist in der Tat so, dass wir es auch aus dem umgekehrten Fall kennen. Wenn Menschen die Sympathie verlieren, man hat es experimentell hergestellt, die Situation, dass man sozusagen Menschen dazu gebracht hat, andere unfair zu behandeln. Und dann kann man eine deutliche Abnahme dieses Spiegelungssystems merken, das wir eben brauchen, um anderen Leuten zu folgen, aber auch um Loyalität zu empfinden, um Empathie zu empfinden. Ganz im Gegenteil, man konnte sogar zeigen, dass beim Teil der betreffenden Personen, wenn das nicht vorhanden ist, eher befriedigend ist, wenn der andere sozusagen, wenn es dem anderen nicht so gut geht. Das heißt also sozusagen die Schadenfreude. Wir brauchen für Loyalität und für das Lernen dieses System. Und ein zweiter und dritter Punkt ist, was dieses Bindungshormon auch noch verstärkt, ist die Dopaminausschüttung. Dopamin ist der Stoff, aus dem Motivation gemacht ist. Mhm. Und zum anderen dämpft Oxytocin die Stressachse. Das heißt, wir haben im Prinzip tatsächlich eine Wunderdroge, die unser Gehirn da herstellt. Die befördert das Lernen, die verstärkt die Motivation und die senkt den Stress. Und deswegen ist es etwas, was ich immer wieder mache am Anfang eines jeden Meetings, selbst wenn jeder schon sagt, ach nee, jetzt okay, trotzdem diese Zeit für Beziehung zahlt sich 10-mal wieder aus, weil ich dann auch schon viele Dinge erfahre, woran ich anknüpfen kann, ganz von der sachlichen Seite her.
Ja. Hervorragend, das hört sich toll an. Jetzt schreibst du ja viel auch von gehirngerechter Führung. Was ist das denn überhaupt, gehirngerechte Führung? Wie kann ich denn dem Hirn gerecht führen? Wenn du die Frage stellen würdest, die meisten Führungskräften würden die doch sagen, ich führe doch so, wie es dem Gehirn gerecht ist, oder?
Ja, zum einen ist es so, dass wir natürlich physiologisch biokompatibel handeln können. Wir können aber auch sozusagen gegen den Strom dessen schwimmen, was unsere Natur erlaubt oder sozusagen als normalen Leistungskorridor vorgibt. Und nehmen wir ganz einfach die Gesetze der Neuroplastizität. Das bedeutet, um Veränderung zu bewirken, muss da oben etwas organisch wachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sehr, sehr viel an Führung, aber auch Kommunikation in ganz anderen Bereichen beruht darauf, dass einfach der Groschen fällt, also dass wir kognitiv eine Einsicht haben. Das ist so die alte Illusion, dass sozusagen hier von den kognitiven Arealen, die tatsächlich da sitzen, wo wir uns draufschlagen, wenn wir sagen, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel, dass es da eine direkte Verbindung gibt in die Areale, die Handlung auslösen. Die sitzen ungefähr da, wo ein Kopfhörer sozusagen die beiden Ohrmuscheln verbindet. Diese Verbindung gibt es aber nicht. Es schleift in mehreren Schleifen durch das limbische System, das unsere Gefühle entsprechend kodiert. Und wir brauchen sozusagen immer ein Stück weit eine Bezugnahme auf diese emotionale Komponente. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich Führungskräften, gerade wenn sie in die oberen Etagen aufsteigen, sehr empfehle, nebenbei einfach mal eine Coach-Ausbildung zu machen. Nicht, weil Führungskräfte tatsächlich als Coach auftreten können. Das ist ein Rollenkonflikt. Das ist meiner Ansicht nach ein Hype, der relativ unsinnig ist. Aber weil sie die Kommunikationskompetenz haben, um Zwischentöne zu hören und dann auch gezielt sozusagen Emotionen zu beeinflussen, zu steuern. Und das ist etwas, was eine sehr, sehr hilfreiche Sache ist. Also alle Studien, was Future Skills anbelangt, zeigen außerdem, dass gerade das Thema Kommunikations- und Netzwerkfähigkeit ganz, ganz weit oben sind.
Dein Digital Feature.
Führung geht nur mit Emotionen, oder wenn ich etwas bewegen will, muss emotional auch etwas bewegt werden. Ist das so richtig?
Absolut.
Ja.
Und ich sage gleich das Gegenprinzip dazu, weil dann oft das Missverständnis auftritt. Wir sollten jetzt hier eine Selbsterfahrungsgruppe aus unserem Vorstandsmeeting machen oder was auch immer. Und genau das ist nicht gemeint. Es geht um Emotionswahrnehmung und es geht um die Möglichkeit, auf Emotionen zu reagieren. Weiß jeder, der mal in der Werbung beispielsweise gearbeitet hat oder an der Börse oder so, wie wichtig das Ganze ist. Es bedeutet eben auch, dass es ein Gegengewicht gibt. Wir haben Entwicklungsbedarf im Sinne von emotionalen Kompetenzen. Wir haben aber denselben, fast noch einen höheren Entwicklungsbedarf im Hinblick auf IQ. Es geht um Komplexitätstoleranz. Es geht um die Fähigkeit, Dinge wahrnehmen zu können und verarbeiten zu können, die komplexer sind, als wir sie normalerweise in 7 Bullet Points oder auf dem One-Pager bringen. Und das ist sozusagen das Gegengewicht. Also es geht hier nicht um Gefühlsduseligkeit, sondern tatsächlich ganz, ganz stark um kognitive Steuerung von dem, was da auf einer emotionalen Seite auch da ist, und um Komplexitätstoleranz.
Das heißt, auf der anderen Seite, man ist in der Wissenschaft schon viel, viel weiter als noch vor Jahren, als es in der Führung nur hieß, Ziele zu erreichen.
Genau, es ist im Prinzip etwas, was wir als Altlast mit uns rumschleppen, das tayloristische Paradigma, nachdem es sozusagen vor allen Dingen darum ging, dass sozusagen von oben nach unten kaskadiert wird, was zu machen ist. Wir wissen alle, die ab und an mal Kontakt mit der Realität und mit der Agilisierungsdebatte und allem Möglichen haben, dass es so nicht mehr funktionieren kann. Aber das sind natürlich Dinge, die sich zutiefst eingeprägt haben, beispielsweise in unser Effizienzdenken. Wir wissen beispielsweise heute aus der Hirnforschung, dass wir, um wirklich innovative Einfälle zu haben, neue Produkte zu entwickeln, dass das Phasen sind, in denen wir eben nicht effizient sind, wo das Gehirn sozusagen vom aufgabenkorrelierten Zustand umschaltet in einen Taktraumzustand, den wir zwischendurch brauchen.
So viel zum Ach, Thema. Zum Beispiel, deshalb kommen die Ideen unter der Dusche oder beim Waldlauf.
Oder beim Waldlauf oder beim Golfen oder wo auch immer.
Ja.
Und das hat natürlich auch wieder große Auswirkungen darauf, zum Beispiel Open-Door-Policy, wenn ich 100% meiner Zeit irgendwo erreichbar bin, verfügbar und so weiter, dann bin ich immer in einem Abarbeitungsmodus, immer in einem aufgabenkorrelierten Netzwerk. Und das ist eben Netzwerk, das ist super, wenn ich ganz genau weiß, was ich zu tun habe, aber das ist ganz, ganz schlecht, wenn ich auf neue Ideen kommen soll. Mhm. Das heißt, da gilt es so mit einer gewissen Aggressivität, positiv gemeint, auch die eigenen Freiräume und Zeiträume zu verteidigen, weil nur dann kann ich gut sein.
Das heißt, obwohl der Mensch per se auf 3D ausgelegt ist und nicht auf 2D, schaffen wir es durch gewisse Tricks, das 2D schon auch angenehmer zu machen, beziehungsweise auch für den Menschen zugänglicher zu machen, beziehungsweise für das Gehirn zugänglicher zu machen, indem wir auch in 2D Emotionen triggern und uns digital auch um ja den Menschen im Menschen kümmern.
Genau. Und das 2D ist eine kurze Übergangsphase. Wir arbeiten heute schon relativ viel in virtueller Realität, auch gerade was kollaborative Settings anbelangt, was Führungskräfteentwicklung und so weiter anbelangt. Und das ist etwas, was in den allernächsten Jahren vermutlich dieses dreidimensionale Internet, was so unter dem gehypten Wort Metaverse herkommt, tatsächlich über das Industrial und Enterprise Metaverse, über die Industrieanwendungen schön langsam in den normalen Kollaborationssettings diffundiert. Und ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lange, dass wir zumindest die Möglichkeit standardmäßig haben, dass wir sozusagen so ein Headset am Arbeitsplatz liegen haben, wie wir heute, also dann etwas flacher und nicht mehr ganz so dicke Butterbrotdose sozusagen.
Er hält es gerade hoch, ne? Nur genau. Dass ihr wisst, wovon wir reden.
Ja, genau.
Ja.
Also das ist, glaube ich, etwas, was demnächst Standard wird.
Ja, da ganz eine direkte Frage zu. Ich habe letztens von einer Studie oder von Erfahrungen gelesen. Ich weiß gar nicht, war das eine Studie, irgendeine Dokumentation, war schon etwas Fundierteres. Die haben Erhebungen gemacht und haben gesagt, viele haben ein Problem mit dieser Metaverse, mit dieser 3D-Geschichte. Und ich kann mich, weil Übelkeit, Kopfschmerzen, kann das nicht so lange, ja. Und mich hat das daran erinnert, als ich, gefühlt vor 15 Jahren, 20 Jahren, Computerspiele über 2D gemacht habe, dass ich da mit Kopfschmerzen und Übelkeit zu kämpfen hatte. Heißt das, nicht jeder kann nachher ins Metaverse oder wie lange brauchen wir dafür, um uns hineinzugewöhnen, dass wir in 3D ja digital arbeiten können?
Also mit Sicherheit nicht jeder beim jetzigen Stand der Technologie. Es gibt auch ganz bestimmte gesundheitliche Kontraindikationen sozusagen dafür. Aber es ist etwas, was in aller Regel überhaupt keine Übelkeit mehr hervorruft in den Anwendungen, die tatsächlich, als wenn es hochwertige, gut programmierte Anwendungen für Kollaboration sind. Was Übelkeit relativ häufig, gibt gute Meta-Analysen dazu, relativ häufig hervorruft, sind diese 3D-Filme. Wenn also Menschen in der Brille sich angucken, wie sie eine Achterbahn fahren oder irgendwie Gleitschirm fliegen oder was auch immer, dann gibt es sehr häufig dieses Signal, mein Sehorgan sagt, du bewegst dich, mein Gleichgewichtssinn sagt, du sitzt, und das verarbeitet sozusagen das Gehirn als ein Fehlersignal und übersetzt es subjektiv in Übelkeit. Das ist aber bei den Industriestandard-Kollaborationsplattformen überhaupt nicht mehr der Fall. Also wir arbeiten mit einer Firma zusammen, die sagen, es ist ungefähr pro 1000 Menschen eine Person, die tatsächlich da auch Übelkeit bekommt. Aber das kommt immer drauf an, was man macht, und es ist auch eine Sache der Investition. Man muss solche gut programmierten Plattformen nutzen, wo dann nicht die Wände wackeln und so weiter. Und
ja, also das sagt auch schon wieder Qualität. Jede hohe Qualität hat ihren Preis, und dann ist sie auch kompatibel. Ja. Mich wird noch eine Sache hier interessieren. Wir haben uns auch darüber im Vorfeld unterhalten über die neuen Meta-Skills, insbesondere von Führungskräften. Das heißt, Führungskräfte heute brauchen andere Skills. Wir haben ja auch in unseren Studien herausgefunden, mit eins ist und bleibt die Kommunikationsfähigkeit. Nur die ist komplexer geworden heute. Da gehören zum Beispiel solche Informationen hinzu. Ja, wenn ich digital zusammenarbeite, auf was soll ich achten? Aber du schreibst Infoflut, dass die Führungskräfte die Informationsflut besser verarbeiten können. Du schreibst von Anti-Bias-Verfahren, also Anti-Voreingenommenheit und Erlernen des statistischen Denkens und den Umgang mit Clickbait, Emotionen und Shitstorms. Erzähl uns da etwas die Hintergründe noch zu. Das finde ich super spannend.
Genau, also das ist tatsächlich das Gegengewicht zu diesem Slogan vom gehirngerechten Führen, weil mindestens genauso wichtig ist, dass wir nicht nur gehirngerecht führen, sondern weltgerechtes Gehirn entwickeln, weil unser paläolithisches Denkorgan einfach nicht unbedingt dafür geschaffen ist, irgendwie so viel Informationen zu verarbeiten. Mit Clickbait-Emotionen meine ich übrigens, dass über die Presse natürlich da das, was viel angeklickt wird, einfach die emotionalen, polarisierenden Inhalte sind, dass wir dadurch uns dauernd irgendwie aufregen sollen, empören sollen, in irgendwie in Handeln gebracht, Sense of Urgency, gute alte Kotter irgendwie, der ist heute irgendwie 50.000 Mal am Tag da und das ist natürlich unphysiologisch und drum brauchen wir Filtermechanismen und Möglichkeit beispielsweise auszuwählen. Das ist von ganz einfachen strategischen Dingen, die einem jeder Zeitmanagement-Trainer vermutlich sagen würde, dass man irgendwie nicht dauernd die E-Mail-Messages irgendwie aufploppen lassen sollte, sondern irgendwie zu ganz bestimmten Zeiten am Tag das beantwortet, dass man dieses dauernde neuronale Stop-and-Go-Verkehr irgendwie runterfahren, Ablenkung, wieder hochfahren und so weiter, dass es eine enorme Abwärme und einen geringen Wirkungsgrad sozusagen nur ermöglicht. Es sind diese ganz einfachen organisatorischen Sachen. Eine Ebene tiefer geht sozusagen dann tatsächlich um eine Sache, die was mit Persönlichkeit zu tun hat. Was nehme ich mir heraus? Wie stark erlaube ich es mir abzuweichen von Erwartungshaltungen anderer? Also ich habe beispielsweise, durfte neulich eine wundervolle Frau kennenlernen, die tatsächlich schafft, um 16 Uhr nach Hause zu gehen, eine Ebene unterm Vorstand, absolut unüblich, Großkonzern, und sagt, dass da ist jetzt dann Schluss, bin natürlich dann noch erreichbar und so weiter, aber da ist es erstmal Familie da. Das heißt, diese Chuspe tatsächlich auch zu sagen, ich
ist gut hier, Schluss aus, Ende
gelegt. Der vielleicht kommt. Ja. Ich gönne mir den und ich bürste mal so die ganzen ungeschriebenen und geschriebenen Gesetze gegen den Strich und schauen mal, was Neues möglich ist. Und ich glaube, das ist ein großer Resilienzfaktor, den wir haben. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr stark natürlich mit dem zusammenpasst, was wir von unseren eigenen Mitarbeitenden brauchen. Thema Bass und Avolio, Transformational Leadership, Intellectual Stimulation. Ja, das ist IQ-Entwicklung, ja. Indem ich sozusagen nicht nur divergentes Denken, sondern auch ein Stück weit divergentes Handeln ermutige. Und das macht Systeme intelligent.
Ja, ja, und was da ja auch total hilft, ist der Einfluss der Nachfolgegeneration, ja, die ja tatsächlich zu Arbeitszeiten und ja Arbeits-On- und Off-Zeiten vielfach eine andere Einstellung oder ein anderes Verständnis haben. Da können wir bei denen auch über die Schulter gucken und uns was abgucken. Ja? Franz, wenn wir den Führungskräften, die heute zuhören, etwas mit auf den Weg geben wollen. Ich habe jetzt mitgenommen, ja, unbedingt sind wir nicht auf das Digitale ausgelegt. Zumindest können wir nicht sagen, wir schalten einfach um. Das, was wir bisher in Präsenz gemacht haben, machen wir ganz effizient, Punkt, in digital. Dann verlieren wir Menschen, im wahrsten Sinne, den Menschen. Das heißt, wir müssen schon das Sozialwesen des Menschen auch bedienen digital, damit wir von Erfolg nachhaltig sprechen können. Was gibst du den Führungskräften denn noch mit auf den Weg? Denn was sollten sie beachten, wenn die Zusammenarbeit jetzt immer digitaler wird und sich nachher auch noch ins Metaverse vielleicht verlagert? Ja, was gibst du ihnen mit, außer dass sie mehr Smalltalk digital betreiben sollten?
Ich glaube, dass dieser Smalltalk, dieser Digitale jetzt nur ein winziges Mosaiksteinchen ist in einem Paradigma, dass wir dabei sind, komplett umzuschalten und umzustellen. Ich glaube, dass sich Bindung ein Stück weit anders, auch Loyalität, Mitarbeiterbindung ein Stück weit anders auch ja organisieren wird. Wir sind nicht mehr in dem Maße gebunden, wenn wir nicht die Orte haben, an die wir jeden Tag hingehen. Das ist etwas, was wir häufig in der Rückmeldung erleben. Letztendlich ist unser Hippocampus, der wichtig ist für das Gedächtnis, ist ein altes Ortsgedächtnis. Und sehr, sehr viel passiert da sozusagen auch über Orte. Ich glaube, dass es wichtig bleibt, sich ab und an mal tatsächlich auch persönlich zu sehen. Gerade wenn man über längere Phasen zusammenarbeitet und auch gern mal wieder über Kontinente übergreifende Teams mal zusammenzubringen an einem Ort. Ich glaube, da gibt's relativ gute Gründe dafür. Das heißt nicht, dass es dauernd sein muss, dass ich irgendwie für ein Stundenmeeting von Hamburg nach Frankfurt fliegen muss. Ja. Aber es bedeutet, dass wir das auch ein Stück weit brauchen, dass wir ein Gegengewicht natürlich auch brauchen zur Digitalität. Das bedeutet auch in der Selbstführung natürlich, dass ich mir die Zeit freiboxe. Jetzt mein letztes Buch, das ich gelesen habe, das brauche ich garantiert für nichts in der Arbeit, sondern einfach nur für meine eigene intellektuelles Vergnügen, irgendetwas zu lesen. Ja, das ist ein langweiliger für das unser digitales Gehirn inzwischen langweiliger Schwarz-Weiß-Kontrast von Buchstaben. Wir sind gewöhnt, dass wir interagieren können, dass es da ploppt, dass es da klickt und so weiter und so fort. Aber das nimmt uns natürlich ein Stück weit Konzentrationsfähigkeit. Wir brauchen die Geduld. Wir brauchen Gegengewicht, um Geduld zu trainieren. Man nennt es in der Forschung Instant Gratification Effekt. Entweder es ist sofort zielführend oder ich klicke es weg. Das ist unser Mediengebrauch. Und da ist es wichtig, das einzutrainieren, diese ganz alten humanistischen Gebräuche mal irgendwie zur Bildung einen Roman zu lesen.
Vor allen Dingen auch linguistisch, ne? Also unser Sprachvermögen wächst ja dadurch aus, je nachdem natürlich, was ich auswähle zum Lesen. Aber gut, du gibst ihnen auch solche alten Werte mit auf den Weg, wie bleib dran, dich in Geduld zu üben, in Toleranz, in Nachhaltigkeit, in bei der Sache bleiben. Und das kann man auch mit am besten durch Bücher, sonst verlieren wir diese Fähigkeit. Ne? Dann ist es immer gelesen, Klick und weg. Ja, das ist die Wischweg-Gesellschaft dann nachher. Genau.
Ja. Mhm. Ich bin ein riesengroßer Fan von ChatGPT und habe natürlich jetzt mich gefreut, als vorgestern GPT-4 rauskam. Und dennoch ist es natürlich so, dass wir diese außergewöhnliche Sprache und damit auch die Fähigkeit, uns selbst auszudrücken, über Komplexität zu reflektieren, das finden wir eben in der Literatur und nicht irgendwie aus der KI heraus, die eher sozusagen so eine Default-Sprache benutzt. Und insofern ist es etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und im Prinzip, um das Ganze nochmal auf die Spitze zu bringen, ich glaube, wir brauchen mehr denn je, je komplexer die Umwelt wird, je unvorhersehbarer wird, je mehr schwarze Schwäne, Nicolas Taleb, uns überraschen und auf einmal ist eine Pandemie da und auf einmal ist die Schockdigitalisierung da und auf einmal sind kriegerische Ereignisse da, die die Wirtschaft wieder über den Haufen und auf einmal ist wieder KI da. Das heißt, je höher frequent diese Disruptionen tatsächlich veränderungswirksam werden, desto mehr brauchen wir eine intellektuelle Herangehensweise, die noch das Ganze verarbeiten kann. Das heißt, ich bin sehr stark dafür, sich in der persönlichen Entwicklung, aber auch in der Führungskräfteentwicklung sehr stark zu beschäftigen mit aktuellen Szenarien, Zukunftsszenarien beispielsweise mit Literatur, auch mit Philosophie, mit Soziologie, mit Wissenschaft. Also mein Hauptjob ist es, Wissenschaft da reinzutragen. Nicht, weil ich nur sage, die Wissenschaft liefert Ergebnisse, die man sozusagen verarbeiten kann und wo man seine Schlüsse zieht, sondern das wissenschaftliche Denken an sich ist ein experimentierendes Denken. Wir probieren was aus. Ja. Ist ein Denken, bei dem ich Hypothesen bilde. Und vielleicht, Barbara, hast du eine Hypothese, die besser ist als meine. Das tut ein bisschen weh und ich lerne im Dialog wieder sozusagen.
Aber wir diskutieren, ne? Wir lernen auch mit Auseinandersetzungen klarzukommen. Das kommt ja auch hinzu. Und wir üben auch, ja, Durchsetzungsvermögen, Geduld, Nachhaltigkeit, alle diese Dinge. Vor allen Dingen schlichtweg eins, Disziplin.
Genau. Und vor allen Dingen überprüfst du dann deine Daten empirisch. Ich suche natürlich auch nach entsprechenden Daten. Wir beschäftigen uns mit Statistik. Wer kennt die Statistik hinter seinen Kennzahlen? Sollte man können und so weiter. Ja. Das ist alle diese Fähigkeit.
Das in der Tiefe explorieren und versuchen und den Austausch und nicht sich einfach vorgefertigte Dinge hinlegen zu lassen, wo wir nicht mehr in die Tiefe gehen müssen.
Genau. Und das ist die IQ-Seite und die brauchen wir ganz enorm. Und wir wissen heute, natürlich ist IQ etwas, was ein Stück weit Veranlagung ist, aber wir haben große Spielräume. Es gibt eine Studie, die zeigt sehr schön, bis zu 15 Punkten ist eine Standardabweichung. Wenn ich mich entsprechend in divergentem Denken übe und entsprechend Neues aufnehme, das sozusagen meine bisherigen Gewohnheiten und Denkgewohnheiten immer wieder aufweicht. Und wir brauchen ein Maximum an IQ, um diese Situation zu bewältigen, beziehungsweise diese vielen Herausforderungen, wo wir uns bei jedem Innovationszyklus ein Stück weit neu erfinden müssen. Und dürfen.
Ganz herzlichen Dank, Franz. Ich arbeite dran. Danke fürs Dabeisein. Und ich fand, es war unheimlich interessant, hinter die Kulisse, hinter unser Gehirn mal zu gucken und die digitale Welt aus dieser Brille zu sehen. Und vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Euch und lieber Franz. Bis dann.
Danke, Barbara.
Ciao.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.